Beginn der Predigt noch ein Gebet sprechen. Und ich glaube, ich ein, bleib sitzen, aber dürft mitbeten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Es ist cool, dass wir uns hier zusammen treffen können. Dass wir nach Zeiten, wo wir uns aufteilen mussten, online schauen mussten, dass wir uns jetzt wieder zusammen hier treffen können. Danke, dass wir draußen sind, dass wir die Sonne genießen können. Ich bitte dich jetzt aber auch, dass du uns öffnest für dein Wort. Mach unsere Herzen auf für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Wir waren ja in den letzten Wochen unterwegs in der Predigtserie Alltagsfragen. Wir haben uns mit Fragen beschäftigt, die uns im Alltag begegnen. Wir haben uns überlegt, was sagt eigentlich die Bibel zu diesen Fragen? Wir haben uns beschäftigt mit der Frage nach Arbeit und Pause. Ja? Wie kann ich Sabbat halten? Was sagt die Bibel dazu? Wie ist da mein gutes Verhältnis? Wir haben uns über Konflikte Gedanken gemacht. Wir haben uns gefragt, wie treffe ich eigentlich gute Entscheidungen? Letzte Woche an Pfingsten, wenn ihr euch getrennt habt, Gottes Geist in uns. Was bewirkt Gottes Geist in uns? Wie schenkt er uns Geduld? Und was bedeutet Geduld in unserem Leben? Geduldiger zu werden. Und heute lade ich euch ein, dass wir uns über Freundschaft Gedanken machen. Auch eine Alltagsfrage. Wie werde ich guter Freund? Wie ist das mit Freundschaft? Und alles, wie auch die letzten Wochen, unter der Perspektive, was Gott dazu sagt. Und dazu eben dieser Text, den Johannes gerade schon gelesen hat aus Markus 2. Ein ganz bekannter Text. Und ich lade euch ein, dass wir uns heute vor allem in den ersten Teil des Textes begeben und uns anschauen, was wir dort entdecken können. Und ich lese nochmal vor den Anfang unseres Textes. Markus 2, ab Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich sehr schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen Gottes Wort verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten ihn zu Jesus bringen, doch es herrschte solches Gedränge, dass sie nicht durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf einer Matte herunterließen. Es ist wieder so eine berühmte Szene, ja. Jesus ist an einem Ort, er kommt zurück nach Kapernaum, was so ein bisschen immer wieder sein Rückzugsort war, seine Base. Von dort aus ist er dann los in der Region und er ist wieder dort in Kapernaum. Wahrscheinlich im Haus von der Familie von Simon Petrus. Und es ist wie so oft, die Menschen hören, dass Jesus kommt und es strömen Menschen in dieses Haus. Es ist voll und der Text beschreibt uns, dass das Haus voll ist. Die Menschen stehen drin, stehen davor. Es ist viel los. Und dann kommt diese Szene, dass sich zu diesen vielen Menschen noch fünf andere Menschen gesellen. Es sind die vier Freunde, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Wir wollen uns heute über Freundschaft Gedanken machen. Ich finde, diese Geschichte aus Markus 2 ist eine tolle Geschichte, wenn wir uns über Freundschaft Gedanken machen wollen. Und zuerst lade ich euch ein, euch eine Frage zu stellen. Hätten wir auch Freunde, die so einen Einsatz für uns bringen würden, wie dort in der Geschichte? Hätten wir solche Freunde, so einen Freund, der für uns so einen Einsatz bringen würde? Ich finde, diese Geschichte ist beachtlich, weil es ja oft so ist, das haben wir vielleicht auch schon mal überlegt, wenn jemand, die länger krank ist, irgendwann beginnt ja so die Beziehung auch vielleicht zu schwinden. Besuche nehmen vielleicht ab, es wird immer weniger. Menschen ziehen sich zurück, was soll man schon sagen? Irgendwie ist das aussichtslos, er ist gelähmt. Aber hier ist etwas anders. Vier Freunde sind da, bleiben da, sind da. Sie haben ihn nicht aufgegeben, sie haben sich nicht distanziert, sondern sie sind bei ihrem Freund. Das ist etwas Besonderes. Vor allem in der damaligen Kultur. Da hieß es dann schnell, wenn jemand krank war, hat man den Zusammenhang gesucht. Warum ist der krank? Hat er Sünde begangen? Ist da irgendwas falsch gelaufen in seinem Leben, warum er jetzt gelähmt ist? Tun-Ergehen-Zusammenhang. Diese Zusammenhänge hat man versucht irgendwie zu schließen. Deswegen ist es so besonders, dass diese Freunde da bleiben. Die Freunde haben sich nicht distanziert. Eigentlich ist es genau andersrum. Das Leid, das sie sehen bei ihrem Freund, das hat ihre Liebe geweckt. Es hat ihre Liebe entzündet. Und es ist eine ganz praktische Liebe, die wir sehen in dem Text. Jemand hat diesen vier Freunden mal einen Namen gegeben. Sie sind ja total namenslos. Sie tauchen auf, sie machen etwas, aber wir wissen gar nicht, wie sie heißen. Und jemand hat mal diese charakteristischen Namen diesen vier gegeben. Mitgefühl, Zusammenarbeit, Ideenreichtum und Ausdauer. Und irgendwie ist das total prägend für das, was sie tun. Die Freunde haben Mitgefühl. Sie arbeiten zusammen, sie entwickeln Ideenreichtum. Hey, sie schleppen ihren Freund bis aufs Dach. Und sie haben Ausdauer. Sie gehen diesen weiten Weg bis aufs Dach hoch. Und wenn wir in diesen Text schauen, dann sehen wir, dass die vier Freunde so ja eigentlich drei große Hürden überwinden. Also die erste Hürde, die ich mir so vorgestellt habe, ich glaube, es ist erstmal herausfordernd, auch zu führen, erstmal einen erwachsenen Mann irgendwie über einen bestimmten Bereich zu bewegen, ja, zu Jesus zu bringen. Das war schon eine Herausforderung. Und die zweite Hürde dann, hey, das Haus ist voll, irgendwie ist es ganz schwierig, zu Jesus zu kommen. Hey, irgendwie kurz vorm Scheitern, geben wir auf oder machen wir weiter? Und wir sehen im Text, dass diese Herausforderung die Bemühungen der Freunde noch vertieft. Sie gehen den Weg bis aufs Dach. Und das, finde ich, ist so das dritte Hindernis, dass sie aufs Dach gehen. Zu damaligen Zeit müssen wir uns so vorstellen, das waren Flachdächer, ja. Und die hatten auch Zugänge wahrscheinlich aufs Dach. Aber trotzdem, es war eine Herausforderung, dann auch dieses Dach abzudecken, irgendwie ein Loch da reinzukriegen, dass sie ihren Freund da runterkriegen. Getragen von Freunden. Ich finde, das ist ein total tolles Bild, was uns diese Geschichte eröffnet, auch für unser Leben. Getragen sein von Freunden. Die Freunde tragen ihren gelähmten Freund vor die Füße von Jesus. Genau da ist er richtig. Und ich glaube, auch wir brauchen Freunde. Wir brauchen Freunde, die uns manchmal tragen in unserem Leben. In Momenten, wo Not ist, wo Angst ist, wo Zweifel ist, wo mein Glaube mich nicht mehr trägt. Da brauchen wir Freunde, die uns tragen. Um im Bild dieser Geschichte zu bleiben, wo wir wie gelähmt sind. Da braucht es Freunde, die mitglauben. Deren Glauben mich vielleicht auch mal mitträgt. Sprüche 17, Vers 17 schreibt dazu, ein Freund steht alle Zeit zu dir. Auch in Notzeiten hilft er dir, wie ein Bruder. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt ein Buch über gemeinsames Leben, wo er ein ganzes Buch widmet, das Zusammenleben von Christen miteinander. Schreibt er folgenden Satz oder folgende Sätze. Darum braucht der Christen den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst heraus kann er sich nicht helfen, ohne sich der Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder, allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herz ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Was Bonhoeffer hier sagt, das erlebt auch dieser Mann in unserer Geschichte. Freunde, die tragen, wo ich selbst nicht mehr laufen kann, wo ich wie gelähmt bin. Der Christus ist größer in meinem Gegenüber als manchmal in mir selbst. Deswegen brauche ich einen Freund, brauche ich Freunde. Wir brauchen Freunde in Zeiten der Not. Und wenn ich persönlich in mein Leben schaue und du vielleicht jetzt auch dir vielleicht schon Gedanken gemacht hast über Freundschaft in deinem Leben, dann ist mir aufgefallen, ich habe auch Freunde gebraucht, dass ich überhaupt da bin, wo ich heute bin. Wie ich zum Glauben gekommen bin, wie ich Jesus kennengelernt habe, das wäre ohne Freunde nie passiert. Ich erinnere mich an Matthias, der mich damals im Edeka in Schriesheim in meinem Heimatort angesprochen hat. Hey, komm doch im Teamkreis, sei doch mal dabei. Freunde, die mich begleitet haben. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Freunde, die mitgehen, die uns vielleicht im Glauben begleitet haben, die wichtige Personen für uns geworden sind. Vielleicht fallen dir auch gerade so Namen ein von Freunden. Und wie schön ist es, wenn vielleicht auch Menschen unseren Namen jetzt nennen würden. Dass Menschen sagen, hey, der oder du vielleicht, ich wurde begleitet von dir in Zeiten der Not. Da, wo mein Glaube so schwach war, wo ich Angst habe, wo ich gezweifelt habe, wo es mir nicht gut ging. Hey, du hast mich ein Stück weit begleitet auf meinen Lebensweg. Du warst da in schwierigen Zeiten. Und deswegen die zweite Frage, die ich euch stellen möchte. Wen können wir Freunde werden? Ich lade euch ein, lasst uns nochmal gucken, wie Jesus reagiert. Das ist dann im nächsten Vers, im Vers 5. Da sagt Jesus, als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich lade euch ein, lasst uns mal diesen ersten Versteil schauen. Jesus oder der Evangelist beschreibt, wie Jesus reagiert, als er ihren Glauben sah. Jetzt die Frage, wessen Glauben? Den von dem Gelähmten oder den von den Trägern? Oder alle zusammen? Man kann es nicht genau sagen, aber ich würde sagen, es geht um die Träger. Das ist der Akzent, der hier wichtig werden soll. Sonst hätte der Evangelist vielleicht auch formuliert, als er seinen Glauben sah. Ihn bewusst angesprochen, diesen Gelähmten. Und dann die zweite Frage, kann man Glauben überhaupt sehen? Und die Bibel sagt uns, ja, man kann Glauben sehen, nämlich die Auswirkung von Glauben. Paulus schreibt dazu, Galater 5, Vers 6, denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle mehr, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glauben, der sich durch die tatkräftige Liebe als echt erweist. Das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Auch wir können Freunde für andere werden. Wir können gute Freunde sein. Dadurch wird unser Glauben sichtbar, durch Freundschaft, die wir leben, durch gute Freundschaften, die wir leben. Und wie schön wäre das, wenn das Leute über unsere Gemeinde sagen. Hey, hier sind Freunde. Hier kannst du Freunde finden. Seht, wir haben sie einander so lieb. Seht, wir haben sie einander so lieb. Das ist uns überliefert von dem Kirchenvater Tertullian, der im 2. Jahrhundert nach Christus zum Glauben gefunden hat und der hat diesen Satz gesagt. Seht, wir haben sie einander so lieb. So sprach man damals bewundert von den Christen, von den ersten Christen. Leute von außen haben sie beobachtet und haben entdeckt, ey, die haben sich ganz schön lieb einander. Die sind Freunde. Und das hat viele Menschen auch dazu Lust gemacht, einer von diesen Christen zu werden. Unter anderem eben auch der Kirchenvater Tertullian. Seht, wir haben sie einander so lieb. Und diese Liebe zeigt sich eben auch in Freundschaft. Freundschaften, die wir mit Menschen haben. Das ist die große Frage, wie werden wir aber gute Freunde? Ich glaube, es gibt viele, viele Antworten. Wenn du das bei Amazon eingibst oder bei Google, dann findest du Ratgeber, wie man Freundschaften leben kann, wie werde ich ein guter Freund. Ich möchte dir zwei Aspekte sagen, nicht aus Amazon, sondern aus der Bibel. Ein Beispiel finden wir im Buch Hiob. Das ist ein herausforderndes Buch, ein schwieriges Buch, ein krasses Buch. Und wenn wir anfangen, diese Geschichte lesen, dann tauchen ja diese drei Freunde auf. Und wenn man das so weiterliest, dann bekommen diese drei Freunde irgendwie so eine schwierige Position. Irgendwie sie diskutieren mit Hiob, irgendwann beginnen sie dann zu sagen, Hiob, irgendwo muss das doch herkommen, dein ganzes Leid. Hast du irgendwas gemacht? Sind dir irgendwelche Sünden, die du uns verschweigst? Und sie bekommen irgendwie so ein komisches Geschmäckle, finde ich. So würde man das vielleicht sagen. Meine Frau vielleicht, ja. Aber wenn man am Anfang ins Hiob-Buch schaut, dann finde ich ein wichtiges Beispiel für das, was Freunde machen. Hiob 2, Vers 13. Und da setzten sie sich neben Hiob auf die Erde. 7 Tage und 7 Nächte blieben sie so sitzen, ohne ein Wort zu sagen. Denn sie sahen, wie furchtbar Hiob litt. Vielleicht ist das eine wichtige Sache. Vielleicht ist das eine wichtige Sache, wie wir gute Freunde werden können. Vielleicht ist weniger dann manchmal viel mehr. Einfach da sein. Da sein bei deinem Freund. So wie es ganz am Anfang die Freunde von Hiob machen. Ein anderes Beispiel. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir eigentlich total viele Beispiele und eben auch in unserer Geschichte. Und ich würde es mal so bezeichnen, Mut, Abgrenzung zu überwinden. Mut, Abgrenzung zu überwinden. Ich glaube, Abgrenzung ist gut. Wir brauchen Abgrenzung manchmal. Aber Abgrenzung kann auch zum Problem werden. Und gerade übermäßige Abgrenzung erleben wir manchmal in Zeiten in unserem Leben, wo es total stressig und überladen ist, unser Leben. Wo wir durch solche Lebensphasen gehen. Das ist so eine Begleiterscheinung, dann die Abgrenzung. Vielleicht hast du das schon mal in deinem Leben beobachtet. Und jetzt stelle ich fest, dass wir eigentlich alle gerade in ganz vielen unterschiedlichen Ausmaß in so einer stressigen und überladenen Lebenssituation gerade sind. Die Pandemie, Corona, die führt dazu, dass wir uns auch abgrenzen. Allein physisch, allein durch die Regeln, ja, Distanz halten, Abstand halten. Das führt dazu, dass wir auch ein Stück weit eine Abgrenzung leben. Dass du es vielleicht erlebst, aber dass du es vielleicht auch selbst tust. Und ich glaube, dass eine wichtige Aufgabe auch nach der Pandemie ist, dass wir diese Abgrenzung, die wir vielleicht eingeübt haben in den letzten Jahren, hey, dass wir die wieder überwinden. Dass wir Abgrenzung überwinden, dass wir Mut haben, Abgrenzung zu überwinden. Dass wir wieder aufeinander zugehen, dass wir wieder neue Beziehungen leben und auch neue Freundschaften leben. Lass uns nochmal in den Text gehen. Ich lade euch ein, dass wir uns nochmal diese vier Freunde anschauen. Und ich finde, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir gute Freunde sein können, finde ich einen Aspekt aus dieser Geschichte total toll. Die Freunde überwinden ja Hindernisse. Die Freunde überwinden Hindernisse. Vielleicht kennst du diesen Spruch, wer nicht will, findet Gründe, aber wer will, der findet Wege. Und die Freunde sagen, ja, wir wollen und wir finden einen Weg, dich zu Jesus zu bringen. Komme, was wolle. Und sie sehen, wir können die Menge nicht wegzaubern, wir kommen nicht durch. Also suchen wir einen Weg, wir brauchen einen Umweg. Und sie gehen diesen Weg übers Dach und sind mutig und machen das. Und sie beginnen, das Dach abzudecken und irgendwie ihren Freund in Verbindung mit Jesus zu bringen. Und ich finde, das eröffnet einen ganz interessanten Blick. Wir sprechen ja auch darüber, dass wir gerne ein Dach über den Kopf haben. Und wenn wir darüber sprechen, ein Dach über den Kopf zu haben, dann bedeutet das für uns Sicherheit, Geborgenheit. Andersrum gesagt, wer will denn irgendwie ein tropfendes Dach haben? Ein undichtes Dach zu Hause, ist nicht schön. Und ich glaube, wir sprechen manchmal auch aus geistlicher Sicht von so einem Dach über den Kopf. Von Geborgenheit und Sicherheit. Vielleicht auch als Gemeinde. Dass wir uns vielleicht dazu neigen, uns eher für uns zu sein zu wollen, sich abzuschotten. Irgendwie nicht mit Menschen in Kontakt zu sein, die Jesus nicht kennen, die vielleicht unseren Glauben gar nicht teilen, die es vielleicht total schräg finden. Vielleicht wollen wir auch manchmal lieber Sicherheit und Geborgenheit haben für uns. Und jetzt lasst uns in diesen Text gehen. Ich stelle mir das so vor, diese Situation in diesem vollgestopften Haus in Kapernaum, dass, hey, da sind total viele Leute in diesem Haus. Es ist vollgestopft. Ich stelle mir so vor, da war Gedränge, da war Schweiß, da hat es gestunken. Es war irgendwie eklig, ich weiß nicht. So, es war ja auch vielleicht warmes Wetter, Sommertag. Und dann predigt Jesus und auf einmal rieselt es da runter. Da fällt der Staub runter, vielleicht größere Brocken, vielleicht kriegt Jesus was in seine Haare und merkt, hier wird es ganz staubig gerade. Und dann kommt so ein kleiner Lichtkegel in diesen Raum. Durch dieses offene Dach, das Dach, das sich öffnet. Und auf einmal kommt da frische Luft in dieses Haus. Da fällt Licht rein, da kommt so ein richtig schöner Luftzug durch den Raum, der mal lüftet. So ein Dach, das kann einem manchmal auch ganz schön die Luft wegnehmen. So ein Dach, das kann dir auch manchmal die Sicht nach oben versperren. Und das finde ich so besonders an dieser Geschichte. Ohne das Handeln der Freunde wäre an diesem Tag in Kapernaum nichts passiert. Da wäre nichts passiert. Oder anders gesagt, ohne Dachschaden wäre der Gelähmte nicht zu Jesus gekommen. Ohne Dachschaden wäre der Gelähmte nicht zu Jesus gekommen. Dann hätte er sein Dasein als Gelähmter weiterhin gefristet und alles wäre geblieben wie immer. Hey, lasst uns doch mehr Mut zum Dachschaden haben. Lasst uns doch eine Gemeinde mit Dachschaden werden. Wie wäre es damit? Am besten mit einem großen Dachschaden. Lasst uns offen werden für einen neuen Wind, für neue Arten und neue Wege, wie Menschen Jesus bei uns kennenlernen. Und dazu brauchen wir, glaube ich, einen Dachschaden. Dazu brauchen wir Durchhaltevermögen, Mut, Kreativität. So wie diese Freunde, die einen Weg gefunden haben, dass ihr Freund zu Jesus kommt. Und ich glaube, auch so werden wir gute Freunde. Wenn wir das Wichtigste und das Beste mit unseren Freunden teilen. Nämlich Jesus. Einen letzten Schritt im Text für heute Morgen. Ist euch eigentlich aufgefallen, was Jesus sagt? Wie Jesus auf diese ganze Situation reagiert? Das ist der zweite Teil von Vers 5. Was sagt Jesus? Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ist euch das eigentlich aufgefallen, dass das jetzt eigentlich aus unserer Sicht vielleicht die falsche Antwort ist? Vielleicht wäre es irgendwie cooler gewesen, wenn Jesus sagt, hey, steh auf, geh, das kommt. Aber warum sagt Jesus zuerst, deine Sünden sind dir vergeben? Hat es doch etwas zu tun mit einem Tun-Ergehen-Zusammenhang? War es doch Sünde im Leben von diesem Mann, der dazu geführt hat, dass er gelähmt ist? Ist das den Gedanken, den wir denken sollen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt nur eine andere Antwort, das zu verstehen, was Jesus hier sagt. Was bedeutet es denn, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben? Und es nicht nur sagt, sondern tatsächlich auch tut, Sünden vergeben. Vergebung der Sünden bedeutet, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Beziehung wird wiederhergestellt. Zwischen Gott und Menschen, Entfremdung zwischen Gott und Menschen wird bereinigt. Und Jesus betont an dieser Stelle hier, es gibt etwas Wichtigeres als deine Heilung, nämlich, dass Beziehung wiederhergestellt wird zu dir und mir, zu Gott. Sündenvergebung stellt Beziehung wieder her. Das bedeutet, es gibt eine neue Zukunft. Hey, da wird eine Freundschaft wieder aufgebaut. Und das Gegenteil von Vergebung, das erleben wir vielleicht tagtäglich, dass Menschen eben unversöhnt miteinander leben. Und was bedeutet das? Hey, dass Beziehung kaputt geht. Dass Freundschaften kaputt gehen. Indem Jesus das sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er, ich will dein Freund sein. Ich will wieder Beziehung mit dir haben. Beziehung soll wiederhergestellt werden. Gott will unser Freund sein. Und deswegen kam Jesus auf die Welt. Beziehung soll wiederhergestellt werden. Und so sagt es Jesus dann auch, Johannes Evangelium, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt uns Freunde. Jesus möchte unser Freund sein. Das ist die Grundlage, das ist die Botschaft. Auf das baut alles auf. Dass Jesus sagt, hey, ich bin da, um Freundschaft wiederherzustellen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, dass wir auch in diesem Bereich unseres Lebens einiges lernen können. Ich bitte dich, dass du uns Freunde an die Seite stellst, die uns begleiten, die da sind, wenn Not ist, die da sind, wenn es uns schlecht geht, wenn wir zweifeln, wenn wir Freunde brauchen. Ich bitte dich aber auch, dass du uns zeigst in unserem Leben, wo wir Freunde sein können, wo wir für Menschen da sein können. Bitte schenk, dass wir gute Freunde werden. Und danke, dass du unser Freund sein möchtest. Dass du Beziehungen wieder aufbaust. Dass du Verbindung wiederherstellst. Amen.